Ich habe jetzt über eine längere Zeit über diesen Bibelabschnitt nachgedacht. Wir kommen ja gerade von Oberstdorf, von einer herrlichen Freizeit, wo auch die Audenrieds dabei waren. Und ich habe frühzeitig angefangen und ich bin einfach erschrocken. Das war für mich ganz wichtig. Ich will doch nicht anderen predigen und selbst verwerflich leben. Wie kann ich mein Leben ordnen, dass es dem entspricht, was Gottes Wort uns sagt? Und ich lese aus 1. Korinther 10. Ich hätte den Abschnitt gar nicht ausgesucht, wenn ich nach der Reihe da gewesen wäre, aber ich bin unheimlich beschenkt worden. Ich will euch aber, liebe Brüder, das schließt immer die Frauen deshalb mit ein, weil es um die Bruderschaft geht, die Jesus zu uns hat. Jesus wird unser Bruder, ob Frau oder Mann. So haben die immer gedacht. Woche der Brüderlichkeit schließt ja auch die Frauen ein. Jesus ist unser Bruder und alle, die mit Jesus in dieser Bruderschaft leben, wir sollen nicht in Unwissenheit darüber bleiben, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen sind, die dem Volk Israel vorangezogen ist. Alle sind durchs Meer gegangen, im großen Wunder, als sie durchs Meer hindurchgingen. Alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch das Meer und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen, das Manna, das vom Himmel kam, und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken, als das Wasser aus dem Felsen kam. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Also schon diese Leute, die damals aus Ägypten ausgezogen sind, haben die großen Segnungen von Christus schon erfahren. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Denn sie wurden in der Wüste erschlagen. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Als da die Schlangen kamen und sie gegen die Giftschlangen wehrlos waren und wie sie dort umgekommen sind in der Wüste, werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um zu tanzen, beim Tanz ums goldene Kalb. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, wie einige von ihnen Hurerei trieben. Und an einem einzigen Tag kamen 23.000 Menschen um. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und wurden von den Schlangen umgebracht. Mord auch nicht. Also sie dürfen gern zu Gott sagen, ich verstehe dich, aber nie gegen Gott murren. Denn Gott führt sie richtig. Und murren ist was ganz Schwieriges in unserem Glaubensleben. Mord auch nicht, wie einige von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Darum, das ist eigentlich der Schlüsselsatz für uns heute, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Gott aber ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Der Gründer der Anstalten Bethel, Friedrich von Bodelschwing, wurde einmal angesprochen von einem Penner auf der Straße. Und er hat ihn gebeten, machen Sie doch auch für uns irgendeine Herberge. Wir sind nur auf der Straße als Obdachlose. Und dann sagte Bodelschwing, ach, weißt du, wir sind doch nur für die Epileptiker da. Damals sagte man, für die Fallsüchtigen. Und so sagt er zu diesem obdachlosen Penner, wir sind doch nur für die Fallsüchtigen da. Und dann sagte er, Herr Pastor, wir sind doch alle fallsüchtig. Kein einziger von uns, der steht, wird nicht von der Gefahr bedroht, ganz tief zu fallen. Es gibt ja in unserer Gesellschaft immer ein ganz großes Aufsehen, wenn ein Prominenter, ob der aus der Kunst ist oder Politik oder Film oder irgendwo, schrecklich fällt. Da wird dann das vor der Öffentlichkeit ausgebreitet, was das ist, ob das Ehenöte waren oder ob das kriminelle Sachen waren oder Drogen. Waren wir auf einer Israelreise und da kam gerade im Fernsehen, wie wir abends geguckt haben, wie einer der großen amerikanischen Fernsehprediger in eine Geschichte gefallen ist. Das gibt es ja tausendfach. Irgendwas mit der Sekretärin. Und dann kamen die Bilder, wie der herzerbrechend geweint hat, dieser Mann, der vor 10 oder 100.000 Menschen gepredigt hat. Vielleicht war es dort für die Israeliten ein wenig leichter. Guck, das sind die Christen. So können Christen fallen. Es sind ja ganz viele, die wir kennen. Das wird ausgeschlachtet heute. Guck mal. Aber der Penner hat doch recht, wenn er sagt, wir sind alle fallsüchtig. Keiner von uns ist davon entnommen. Und ich kann heute Morgen hier stehen und schon wenige Stunden später schrecklich fallen, einbrechen, versagen. Auch Jesus-Leute können fallen. Und das ist gut, dass der Paulus das sagt. Auch Jesus-Leute können ganz schrecklich versagen, du und ich. Und wir müssen aufpassen. Ja, was können wir denn überhaupt machen? Warum geht das denn so? Weil es nicht bloß um die süßen Worte geht, die wir machen, und um die frommen Worte, die wir machen, sondern um unser Tun. Wir sind bedroht Tag und Nacht. Die Bibel sagt das an vielen Stellen. Es gibt einen Versucher, einen Teufel, der uns reinlegen will. Also das ist ein altes Märchen, das ist kein Märchen. Bei mir ist das eine ganz große aktuelle Not, mein ganzes Leben lang. Dass der mir ein Bein stillen will, dass ich falle. Das heißt mal in der Bibel, der geht umher wie ein brüllender Löwe und will uns zu Fall bringen. Wen er verschlingen kann, pass auf, pass auf. Jetzt muss ich dazu sagen, du hast auch gar keine Kraft dazu, dich zu wehren. Wenn du das einmal entdeckt hast, weil die Kraft des Versuchers ist so wahnsinnig stark in unserem Leben. Wir sind alle fallsüchtig. Und das ist auch das, was die Geschichte der Christen prägt. Wenn man hineinguckt in die vergangenen Jahrhunderte, ist immer ganz leicht dazu sagen, die haben aber schrecklich versagt. Und da sind ja ganz schlimme Dinge vorgegangen. Und da waren ganz viele Heuchler. Weißt du, in früheren Jahrhunderten bis in unsere Tage hinein haben ja Christen sich wahnsinnig bemüht, dieser Gefahr zu entgehen, was sie für Opfer auf sich genommen haben. Die haben gefastet, es hilft nichts. Die haben sich kasteit, die sind auf den Knien rumgerutscht, wenn es was helfen würde. Du kannst deine Natur umbringen, aber nicht die Sünde, die dich versucht. Weißt du das? Mit äußeren Tricks geht das gar nicht. Und wem gilt denn diese Warnung, die der Paulus dort beschreibt? Wem gilt denn diese Warnung? Der Gemeinde in Korinth. War eine ganz tolle Supergemeinde. Hat sich dort in der Hafenstadt Korinth gebildet nach der Predigt des Evangeliums des Paulus. Die haben ganz viel erlebt. Die haben ganz viel Erkenntnis gehabt. Aber sie hatten auch ganz besonders belebte Versammlungen. Noch viel reicher als wir. Da war Wärme und Liebe. Dann haben sie sich gerühmt, dass sie auch durch die Handauflegung ganz viel Schwerkranke heilen konnten. Und in ihren Versammlungen haben sie auch noch in anderen Zungen geredet, ganz merkwürdig, mit anderen Sprachen. Das hat in die Umgebung ausgestrahlt. Und Paulus, was hat er denn in dieser Gemeinde zu bekämpfen? Sagt er, und gleich im 1. Korintherbrief, wenn Sie es durchlesen, schildert er, dass ganz schreckliche Verirrungen passieren in der Gemeinde. Weißt du, man kann sich manchmal in eine Frömmigkeit hineinmogeln, dass man meint, wir sind super Christen, aber in der Praxis des Alltags stinkt vorne und hinten. Und alles ist faul und hat keinen Wert. Und diese Gemeinde war sehr stolz, überheblich, frech und sicher, mit ihrem Christenstand, das kennen wir ja. Man kann so pausbäckig manchmal davon reden, was wir alles machen wollen. Ich erschrecke ja immer, ihr jungen Leute, ich bewundere euch ja, wie ihr oft auch steht in einer ganz schwierigen Umgebung, schon in der Schule, gibt es ja viel Spott über euer Christentum, aber viele haben dann gesagt, ich möchte es den anderen vorleben, wie gut ich bin, seitdem ich Christ bin. Du, das geht doch gar nicht. Wie ist das bei dir? Ich kriege zurzeit sehr viele E-Mails von jungen und von alten Leuten, die mir einfach schreiben, sagt, das ist eine ganz schreckliche Not, dass diese furchtbaren Schmutzbilder aus dem Internet sie nicht besiegen können. Und wie das eine furchtbare Sucht ist, noch schlimmer als der Alkohol. Und jetzt können wir all die Themen erwähnen, wie diese Krise sind in der Ehe. Und darum, was empfiehlt denn der Paulus dieser Gemeinde von Korinth? Dass er, pass mal auf, wer steht, mag zusehen, dass er selber nicht fällt. Aber bevor er das schreibt, im Kapitel 10, schreibt er im Kapitel 9, und sagt, guck doch mal noch die Sportbilder an gestern von den Weltmeisterschaften, wie die Sportler trainieren und trainieren. Und sie betäuben ihren Leib. Sie denken jetzt nicht dran, wie man auf dem Liegestuhl liegen kann. Sie wollen sich nicht der Lust hingeben, sondern sie wollen das Ziel erreichen. Und jeder, der Christ wird, muss aufpassen, dass er nicht seinem Leib und den Erfordernissen des Leibes und was sein Leib alles will und sein Leben und sein Fleisch, sondern dass er das Ziel erreicht. Dass er nicht anderen predigt und selbstverwerflich wird. Und da gibt es ganz viele Gebiete, die liegen ganz verschieden. Beim einen ist das Geld das große Problem. Der redliche Umgang mit dem Geld. Beim anderen ist der Sex. Beim anderen ist der Mund, das böse Reden über anderen. Es gibt ganz viele Dinge, die bösen Gedanken. Warum wird bei uns heute so wenig über dieses Thema gesprochen? Es ist eigentlich ein brennendes Thema, zu allen Seiten des Themas. Ich bin ja froh, dass die Bibel immer wieder davon spricht. Und ich wünsche Ihnen auch, dass Sie noch einmal die Lieder suchen. Ich will sie jetzt gar nicht mehr strapazieren. Nicht der Anfang, nur das Ende krönt des Christenglaubenslauf. Und da gibt es ganz wunderbare Lieder, auch aus unserer Gemeinschaftsbewegung. Der Michael Hahn hat dieses Thema ganz mächtig herausgeheben. Mein Großvater hat ja hier in Weilheim die Hahnsche Stunde gegründet. Und das war meinem Großvater immer wichtig, dass das Leben mit unserem Glauben übereinstimmt. Wir leben heute in einer falschen Sicherheit. Was ist die ganz große Bedrohung von uns? Dass wir uns selber maßlos überschätzen, was wir alles können. Nun ist das toll. Auf der Herfahrt habe ich wieder die vielen Tunnels gesehen. Wir bohren Stuttgart 21. Wir können alles. Wir Ingenieure, wir machen das alles. Den Bärflughafen, was wir alles können. Wir bauen Riesenstädte. Aber ob wir die Probleme wirklich beherrschen? Yes, we can. Wir machen das schon, ob wir das wirklich können. Vor 14 Tagen war ich beim Sommerfest des Christusbundes in Neuenhaus. Ein wunderbarer Tag, Sonnentag. Und da spricht mich eine Frau an und sagt, sie leidet darunter, dass manche dieser neuen Lieder, die wir singen, so ganz groß davon reden, wie wir als Christen Gott ehren. Wir werfen uns vor Gott in den Staub und wir geben alles für dich hin. Sie sagt, das stimmt doch gar nicht. Wir geben doch vor Gott gar nicht viel hin. Das ist doch gelogen. Wir machen so große Bekenntnisse mit unserem Mund, aber ob das wirklich mit unserem Leben übereinstimmt, sind das nur leere Lippenbekenntnisse, steile Sprüche. Und unser Herz ist fern vom Herrn. Das, was wir wirklich wollen und wonach wir begehren, unsere Süchte, unsere Triebe, unsere Lüste, unsere Leidenschaften, unser Hass, unser Neid, wo lebt denn der immer wieder? Und da sagt der Paulus, jetzt guck doch mal die Geschichte des Volkes Israel an, wie sie in der Wüste durchgezogen sind. Das war doch ein Trauerspiel ohnegleichen. Gott hat sie 40 Jahre lang durch die Wüste ziehen lassen, damit sie überhaupt merken, was in ihrem Herzen drin ist. Wie schnell haben sie gegen Gott gemocht? Wie schnell haben sie gesagt, wir wollen wieder in die Zwangsherrschaft nach Ägypten zurück. Wir wollen nicht mehr unter Gott sein. Wir wollen unsere eigenen Wege gehen. Wie leicht haben sie sich verführen lassen. Man versteht das gar nicht. Als sie im Sinai waren und haben das goldene Kalb angebetet. Warum denn? Wo Gott sich ihnen doch offenbart hatte durch sein Wort. Und dann sind all diese Missstände passiert, die wir hier schon genannt haben. Das ist eine ganz große Not. Sie wurden Götzendiener, sie fielen in die Hurerei. Wissen Sie, um was es geht? Nicht unsere Ziele sind falsch, die sind super. Unsere Ziele sind super, aber wir schaffen das nicht, das Problem. Und wenn wir uns hier im Gottesdienst versammeln, also ich biete euch immer wieder das Erste, was wir uns bewusst machen, wir haben in den vergangenen Stunden, Tagen und Wochen viel, viel falsch gemacht. Und das ist so wunderbar, dass Jesus ja gekommen ist, um das wegzuputzen, um das zu vergeben. Aber dass wir es aussprechen. Wisst ihr, dass in der Mission das größte Zeugnis ist, das man geben kann? Dass man sagt, die größte Not der Welt ist die Sünde. Jetzt redet man bei uns ja gar nicht mehr von der Sünde in vielen Gottesdiensten. Einer hat zu mir mal gesagt, du machst den Menschen schlecht. Dann sage ich, nein, ich mache ihn nicht schlecht, ich bin schlecht. Seit meiner Geburt ist das in mir drin. Mein Ich ist ein ganz großes Problem. Und es ist eine ganz große Befreiung, wenn der Prediger das vor der Gemeinde dauernd sagt, das ist mein Problem, weil es auch dein Problem ist. Unser aller Problem. Und das ist das Problem, das Jesus vom Himmel her getrieben hat, weil kein Mensch das lösen kann ohne die Hilfe des Heilands. Und deshalb brauchen wir ein großes Misstrauen gegen uns selber. Ja, dann machst du den Menschen unsicher. Nein, im Gegenteil, ich heile das, wo es überhaupt heilt. Ein abgrundtiefes Misstrauen gegen unser eigenes Ich. Und das will Jesus reparieren und in Ordnung bringen und neu machen. Und wie wunderbar ist das, wenn diese alte Not gestillt ist. Und ich sage, Herr, ich kann es vor dir sagen. Das hat ja Jesus herausgestellt bei dem einen Mann, der da im Tempel gebetet hat. Wie hat er gesagt, ich bin so froh, dass ich nicht so bin wie dieser blöde Sünder da, dieser Zöllner. Nein, Herr, sei mir Sünder gnädig, das ist das Wunderbarste. Ich darf Befreiung bekommen, das Wohlgefallen Gottes, seine ganze Liebe, wo ich das vor Gott ausspreche und sage, das ist wunderbar, wie er mich neu macht und wie er mich verändert, mein Leben total und erneuert. Und deshalb ist das so herrlich, ich setze mein Vertrauen nicht mehr auf mich. Und deshalb hat es auch keinen Wert zu sagen, komm, du musst dich bloß anstrengen und mühen. War eigentlich toll, dass der Apostel Paulus, der ja im Gesetzestreue erzogen war, ein Pharisäer hoher theologischer Schulung, sagt, wollen, das ist kein Problem, aber ich krieg's nicht auf die Reihe. Wollen habe ich, ich elender Mensch, wer wird mich erretten vom Leibe dieses Todes? Gott sei Dank, Jesus. Er hat mich errettet und das hängt jetzt ganz eng zusammen. Ich kann die Herrlichkeit des Kommens von Jesus nur verstehen, weil er ein zerbrochenes Leben heilt und was da ist, was dich heute bedrückt, er will dein Wesen total verändern. Aber nicht bloß, indem man das über sich ergehen lässt, sondern weil Jesus in dir Wohnung machen will. Ja, geht das denn überhaupt? Ja, durch seinen Heiligen Geist. Und die Heiligung, das ist ein Wort, das ganz missverständlich ist. Das sieht so aus, wie wenn man äußerlich ein bisschen seine Formen ändert und so ein bisschen nur fromm macht. Nein, nur der Heilige Geist heiligt uns, nicht der Menschengeist. Den haben wir. Wir brauchen einen neuen Geist, der uns total erneuert von Grund auf. Das, was Jesus erfüllt hat, der Heilige Geist, das war ja mit Jesus, der will in dir Wohnung machen. Seine Liebe, seine Reinheit, seine Wahrheit, sein Erbarmen, seine Treue, all das möchte in dir Raum gewinnen und möchte dich verändern. Und das ist so groß, damit wir untadelig sind am Tag Jesu Christi. Da bin ich noch gar nicht. Aber ich darf jeden Tag drin wachsen und zunehmen und wissen um die großen Gefahren. Aber da sagt er, was hilft denn gegen diese großen Gefahren? Dass man schüchtern wird oder dass man Angst hat. Nein, Gott ist treu. Weißt du, wie treu Gott ist? Der kann dich bewahren, auch vor dem Argen, auch vor dem Teufel. Und das ist ein ganz, ganz großes Wunder. Wenn Sie da mal drüber nachdenken, und wenn Sie gerade in der Presse das hören, wo da wieder einer auseinandergenommen wird und die ganze Welt sie empört, wie kann denn sowas Grausiges sein und sowas Schreckliches? Herr, ich danke dir, dass du mich vor allem Bösen dort schon bewahrt hast, in meiner Jugend. war ja gern in der Justizvollzugsanstalt mittwochs in Heimsheim, wo 450 Männer sind. Und das war so ehrlich und so offen, mit diesen Männern zu reden. Da waren Männer dabei, die hatten eine schreckliche Vergangenheit. Aber mit ihnen zu sprechen, dass Jesus alles neu macht, dass man eine erregte Diskussion, als wir die Geschichte vom Gichtbrüchigen gelesen haben im Bibelkreis, dir sind deine Sünden vergeben. Sagt, es geht doch gar nicht, ich muss doch mit meiner Schuld leben. Nein, was es auch ist, das Blut Jesu Christi macht dich rein von aller Sünde. Das ist das Großartige, dass durch die Völker diese Botschaft geht, was es auch ist, was in unserem Leben klebt, es kann etwas Neues werden. Und wo Christus anfängt, in einem Menschen zu wirken, da ist ungeheuer viel geschehen. Liebestätigkeit, Freundlichkeit, Erbarmen, Mitleid, Wahrheit, Treue, Gerechtigkeit, das ist doch so groß. Jetzt habe ich das so klar gesagt, dass wenn ich in mich blicke, da sehe ich einen Sumpf mit Moderduft. Da ist viel Dunkles drin. Nein, ich darf das reinigen und vergeben. Und Jesus sagt, wer zu ihm kommt, den stößt er nicht hinaus. Das ist so herrlich. Ich darf neu das werden, das ist eine Botschaft, die ich immer neu hören muss und die ich Ihnen immer neu zurufen darf. Diese Erneuerung ist möglich für Ihre Ehe, für das Verhältnis Eltern und Kinder mit Ihren Nachbarn, für Ihren Platz in der Gesellschaft, für unser Volk. Eine Erneuerung ist möglich, weil das Alte weggetan wird. Und da dürfen Sie auch nicht mehr nachgraben. Das wollen wir gar nie tun. Und da wollen wir vergessen üben. So groß, dass Jesus uns ermächtigt hat, dass wir anderen Schuld vergeben dürfen, wo es uns beichtet. Und das Beichtgeheimnis ist ja ganz wichtig. Da wollen wir nie mit einem Menschen drüber reden und auch gar nicht mehr dran denken, was der war, sondern es ist alles total neu, wo Christus in einem Menschen wohnt. Und das ist so wunderbar. Um das geht es jetzt, dass Christus in unserem Leben Wohnung machen will. Also, jetzt müssen Sie das alles mitgehen, von Anfang an, von der Erkenntnis, wo es, ich kann fallen, aber jetzt kommt ja das Große. Christ sein, Christ werden, ist, dass Christus in meinem Leben Wohnung machen will. Lass Christus in dein Leben ein. Er will in dir wohnen. Wie sagt der Paulus? So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Der will immer stärker in dir wirken. Der will immer mehr deine Gedanken beeinflussen, dein Reden, deine Gewohnheiten. Ich habe ja davon gesprochen, wie viele Menschen heute umgetrieben sind. Und ich darf Sie auch bitten, tun Sie die Seelsorge an ganz vielen, auch Mitchristen, die mit der Schuld ihres Lebens, sind wir fertig, auch mit dem Schmutz und mit dem Dreck ihres Lebens, sie drunter leiden. Unsere jungen Leute sagen, das geht doch nicht so einfach. Nein, das geht nicht so einfach, aber es geht nur durch das, dass Christus in seiner Kraft Herr wird. Jetzt darf ich nochmal den Paulus zitieren. So wie die Sünde geherrscht hat, so soll Christus in deinem Leben herrschen. Die Gnade, die erfahrene Vergebung soll dein Leben so prägen. Das ist so wunderbar, dass ich das erfahren und finden darf und erleben darf. Und das muss ich als Nachfolger Jesu dauernd. Ich versage so viel. Unser ganzes tägliches Leben ist von Versagen da. Ich will immer mehr Christus entdecken und die Kraft seiner Vergebung und diese Herrscherkraft, der hat Kraft. Wir waren jetzt gerade ja in Oberstdorf und wenn man da in dieser Bergwelt ist, muss man sich immer vergegenwärtigen, dass Christus diese Welt mit ihrem Gebirge und den Planeten, wo der Alexander Gerster oben durch den Weltraum fliegt, hat er geschaffen. Was ist das, wenn der mächtige Christus dein Leben herrscht? In deinem Leben herrscht. Das können Sie gar nicht überschätzen, was das ist, wenn er dein Leben treibt und du darfst ihm vertrauen. Das ist das Große. Du kannst gar nicht mehr tun, als sagen, Jesus, ich vertraue mit dir an. Du sagst, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass es dran geht. Wenn du treu bist, ich glaub dir's. Und das Wunder ist, dass er's erfüllt. Sie können's bloß glauben, weil er es ihnen sagt. Sie können ihm folgen, nachfolgen, das ist Glauben. Die Jünger haben mal zu Jesus gesagt, mehre uns den Glauben. Ja, ich will es doch viel mehr fassen. Ich hänge immer an den sichtbaren Dingen, die mich beeinflussen. Nein, ich will dir, dem unsichtbaren Herrn, noch viel mehr vertrauen. Mein Leben dir weihen, in dieser kurzen Lebenszeit dir dienen. Und Jesus sagt, wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn, mini, dann könnt ihr schon ganz, ganz viel wirken. Er redet davon, sogar Berge versetzen. Durch diesen Glauben geschehen Veränderungen in deinem Leben. Ich vermag alles durch den, der da mächtig ist. Christus, der macht mich stark. Ich kann es in eigener Kraft nicht tun. Jetzt höre ich das ja als alter Mann natürlich dauernd, dass viele Leute so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, dass ich es nicht hören soll. Der hat ja kein anderes Thema als Jesus. Nein, habe ich wirklich nicht. Das ist das Thema des Evangeliums. Du kannst das selber nicht. Du wirst scheitern oder musst dich selber betrügen oder Jesus macht dein Leben neu. Und das ist die herrliche Botschaft, die wir haben. Das ist die Mission für alle Völker der Welt. Das ist die Nachricht, die wir weitergeben müssen, Jungen und Alten, dass ihr durch den Glauben bewahrt werdet. Durch den Glauben bewahrt werden. Das ist etwas ganz Wunderbares. Was hat man doch erlebt an Menschen mit einer grauenvollen Vergangenheit? Ich habe schon in der Gemeinde gestaunt, wenn junge Kerle in die Bibel, unseren Bibelkreis kamen, da war schon der Sprachgebrauch anstößig. Und nach einem halben Jahr war die Verwandlung da. Das hat abgefärbt, wie Jesus wirkt und wie er das tut. Wer nicht glaubt, der macht Gott zum Lügner. Da hat Gott sein Wort dafür gegeben, dass er ihr Leben erneuern will. Und das ist die größte Botschaft. Wenn Sie die Psychologen fragen, die sagen, nee, es gibt keine Veränderung. Der Mensch bleibt, wie er geboren ist. Du kannst bloß ihm Verhaltensweisen an die Hand geben, wie er mit diesen und jenen Schwierigkeiten besser fertig wird. Aber das Wunderbare des Evangeliums von Jesus Christus ist, dass er gekommen ist, suchen und selig zu machen, verlorene Leute, kaputte Leute, die das erfahren. Und bei diesem Wüstenzug war es ja schön, wie diese Israeliten dann ihre Kundschafter ausgeschickt haben in der Wüste, bevor sie in das Land gezogen sind, wo Milch und Honig fließt, wie die Kundschafter zurückkamen, sahen, tolles Land und da wachsen Trauben und was ganz groß, und haben sogar ein Exemplar von Trauben mitgebracht. Für die Leute in der Wüste war das nur zum Staunen, aber sie haben gesagt, die Orte sind befestigt und die können wir nie erobern. Und das Volk weinte die ganze Nacht. Und dann hat Josua und Kaleb gesagt, aber wenn Gott uns gnädig ist, dann können wir es schaffen. Und das ist das Wunderbare, dass Gott uns mit seiner Gnade, mit seiner Liebe und Güte das geben will, eine Erneuerung unseres ganzen Wesens. Und das ist uns verkündet, dass wir das begreifen und haben sollen und finden sollen in unserem Leben als fallsüchtige Leute. Wir brauchen tagtäglich diese Ermahnung. Wir brauchen schon vom frühen Morgen an dieses Herr, lass mich nicht fallen. War schön mit dem Lied, das wir gerade gesungen haben. Und wo Sie das auch in den Liedern finden, dass wir auch einander aufmerksam machen. Du, das war nicht gut. Und das will eigentlich an uns noch geändert sein. Ich habe mich heute Morgen gefreut am Losungsbüchlein. Vielleicht haben Sie es auch gelesen. Da war das zweite Wort aus dem Neuen Testament von Paulus und das passt jetzt super. So sei nun stark durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Der Timotheus war ja ein Mitarbeiter des Paulus. Der war jung, aber er war angeschlagen, gesundheitlich. Er tut mir besonders leid, der Timotheus, weil der konnte nicht richtig essen. Der hat Probleme mit seinem Magen gehabt. Das Problem habe ich nicht. Aber deshalb war er immer ein bisschen war schon nicht so richtig nicht einsatzbereit. Und der Paulus hat ihn sehr ermuntert und hat gesagt, du Timotheus, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Was ist das? Das ist der Heilige Geist, der von uns Besitz ergreifen will, der unser Wesen prägen will, unsere Gedanken, unser Tun. Du kannst nie genug davon haben, immer mehr. Und dann war ein Vers von Johann Hermann dazu geschrieben, den liebe ich besonders, ein Mann, der schon ganz früh Probleme hatte mit seiner Stimme durch eine große Heiterkeit. Er lebte in Köben an der Oder, das ist im heutigen Polen. Er hat nur schlecht reden können, aber hat wunderbare Lieder gedichtet. In der Zeit des Dreißigjährigen Krieges hatte er furchtbar Rheuma. Dreimal wurde seine Wohnung geplündert, alles Schwere miterlebt. Aber er hat ein herrliches Jesuszeugnis in seinen Liedern, Osterlieder, dann, O Gott, du frommer Gott, auch wo so praktisch ist, wie unser Leben gestaltet wird, dass von unrechtem Gut nichts untermengt sei. In der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, wie Christus hier wieder Neues schaffen will in unserem Menschenleben, da hieß dieser Vers heute, andere trauen auf ihre Kraft, auf ihr Glück und Ritterschaft. Deine Christen trauen auf dich. Auf dich trauen sie festiglich. Lass sie werden nicht zu Schand. Bleib ihr Helfer und Beistand. Dir sind doch alle bekannt. Und da heißt der Vers vorher noch, Jesus, der du Jesus heißt, als ein Jesus Hilfe leist. Hilf mit deiner starken Hand, Menschenhilf hat sich gewandt. Eine Mauer um uns bau, dass dem Feinde davor grau, er mit Zittern sie anschau. Wissen Sie, dass das der einzige Weg ist, wie Sie durch dieses Leben gehen können? In der Hand von Jesus, dem guten Hirten bewahrt, der Ihre Sinne lenkt, Ihre Gedanken und Ihr Herz. Und es ist ein wunderschönes Leben, das zu entdecken, wie Gott Ihr Leben neu machen kann, völlig neu machen und verändern kann. Und dann brauchen Sie auch nicht mehr viel an das Fallen zu denken, sondern freuen sich, wir haben einen starken Herrn, der uns mit seiner starken Hand hält. Noch nie hat er einen blutzen lassen. Wissen Sie das? Wer sich ihm vertraut, und der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet, vertrauen Sie sich diesem Herrn. Das größte Wagnis, wenn ein Mensch sich auf sich selber verlässt. Das ist der größte Wahnsinn. Das geht nicht gut. Was sich auf den Herrn verlässt, ist das ein sicheres Gehen auf die große Zukunft. Und selbst vor der Todesmacht brauchen Sie keine Angst mehr haben, weil der Herr Sie hindurchführt wie die Träumenden. Das hat er versprochen in seinem Wort. Und ich möchte noch mit Ihnen beten. Wir danken dir, lieber Herr, dass du als der Heiland kommst. Du bist der Erlöser und der Befreier. Wir dürfen jetzt vor dir auch das noch einmal ausbreiten, was uns so oft belastet, auch in der Stille der Nacht, warum so viel Böses und Dunkles unser Leben zeichnet. Wir sind so traurig oft über die Worte, die wir gesprochen haben und können sie nicht mehr zurückholen. So viel ist passiert, aber du kannst heilen. Es gibt nichts, was du nicht in Ordnung bringen kannst. Das ist so groß. Dafür hast du stellvertretend für uns den Opfertod erlitten. Und wir danken dir, dass dein Blut uns reinmacht von aller Sünde. Wir wollen dir jetzt auch einfach in unserem Herzen dir so viel bekennen, was nicht recht war. Und dir danken, dass du uns alles wegnimmst und wir gerecht und rein werden. Und wir das glauben dürfen, dir, deinem Wort glauben dürfen. Und das lassen wir uns von dir neu senden in die Welt, da wo du uns hingestellt hast, in die Aufgaben, in die Gesellschaft. Herr, wir sind nicht fehlerlos. Wir sind auch nicht gefeit vor dem Fallen, aber du kannst uns bewahren. Wir vertrauen uns deiner Hand an und wollen auch barmherzig sein, wo wir gefallene Menschen sehen und ihnen von deiner großen Liebe erzählen. Dass du alles total neu machen kannst, alles verändern und heilen kannst. Auch in unserer Welt, wo so viel zerbrochen ist. Wir danken dir für diese große Erneuerung. Und jetzt gib, dass keiner von uns nach Hause geht und die alten Lasten noch mitschleppt und meint, er könne sie selber lösen. Wir schaffen das nicht. Auch die Krisen, die Probleme mit anderen Menschen, in der Familie, in der Ehe. Du kannst es allein erneuern. Und wir danken dir, dass wer in dir ist und mit dir lebt, der ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es ist alles total neu geworden. Danke, Herr, für diese große Ermutigung. Und so wollen wir dich auch bitten, für uns alle in dieser Versammlung, aber auch für die, die nicht da sein können, weil sie krank liegen, grüße sie. Gib auch uns Geschick, dass wir sie aufrichten in ihren Fragen, auch in ihren Zweifeln, Anfechtungen, dass wir ihnen das zusprechen. Dass du ihnen auch Glaubensfreude schenkst, auch auf schweren Wegen, Wüstenwegen. Wir bitten dich für unsere jungen Menschen, dass sie sich nicht verführen lassen, dass sie mit stolzer Kraft alles meistern könnten, was in Versuchungen und Nöten sie von dir wegziehen will. Gib du auch Weisheit den Verantwortlichen in ihrem Volk, auch in der Gemeinde hier, in der Gemeindeverwaltung. Gib du Frieden und Verständnis auch, wo Zwiespalt ist und Feindschaft, dass wir versöhnend wirken können in der Kraft deines Heiligen Geistes. Und dann danken wir dir für diesen herrlichen Sonntag, diesen wunderbaren Sommertag, den du uns schenkst in deiner Liebe und Güte, für die Lebenskraft, die wir von dir haben dürfen. Amen.